Ja, ich darf euch herzlich grüßen und ich weiß nicht, warum du heute hier bist. Vor uns, als ich hier reinkam zum Beten, da waren noch nicht so viele Leute da und vielleicht bist du hierher gekommen, weil irgendwo anders voll war oder weil die Ordner sagten, geh dorthin oder vielleicht hat dich dein Freund irgendwo hier hochgeschleppt. Vielleicht bist du auch wirklich da wegen so eines Praktikums und wir werden heute auch über Praktikumsmöglichkeiten sprechen. Ich bin mir sicher, dass das für euch herausfordernd wird, wie viele andere Vorträge heute bei dieser 22. Jumiko. Und ich habe am Anfang so eine Bitte an euch. Lasst das, was wir heute überhaupt über den ganzen Tag besprechen, lasst das lange in euch nachwirken. Steckt das nicht einfach irgendwohin schnell weg. Lasst das in euch nachwirken. Ich habe heute eine Frau getroffen, die letztes Jahr an einem Vortrag war, da habe ich einfach aus ein paar Predigten vom Hans-Peter Reuer noch ein paar Sachen zusammengeschnitten und letztes Jahr gemacht. Und die Frau hat gesagt, sie hat letztes Jahr dort ihren Ruf bekommen und sie geht in 4 Wochen weg nach Nepal. Nur weil ich irgendwie in einer Zwischenmoderation gesagt hatte, du musst dich entscheiden, ob du nach Südkorea gehst und für einen großen Autobauer Scheinwerfer machst oder ob du nach Nepal gehst und dort den Ärmsten der Armen hilfst. Und wer weiß, was Gott dir heute sagen will. Er weiß es und ich bitte, steck nicht zu schnell weg, was du heute hier gehört hast. Besorgt euch vielleicht eins dieser Bücher, das ich euch heute in der Predigt vorstelle. Man kann in so einer Predigt nicht alles in der Tiefe bearbeiten, wie es das vielleicht braucht. Und lest in Gottes Wort und macht euch vertraut mit seiner Sicht der Dinge. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, was hier jemand von hier vorne sagt, auch wenn wir darum bitten, dass wir Aussprüche Gottes tun. Mir ist wichtig, dass ihr am Wort Gottes prüft, wo es dran ist und was für euch dran ist. Es ist heute so schwer, klare Gedanken zu fassen. Ich erlebe viele junge Leute, die die ganze Zeit noch online sind und nebenbei auf dem Telefon gucken und das noch machen und das noch machen. Und man hat keine Zeit. Und wenn ich jetzt nicht hier wäre, würde ich ein paar Räume weiter sitzen beim Tobi Klei. Der Tobias ist Lehrer am Tauernhof bei den Fackelträgern. Und der predigt heute, komm runter von der schwarzen Piste deines Lebens. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell unterwegs sind. Und ich gebe euch echt den Tipp, hört euch auf Sermon Online seine Predigt an. Weil er sagt, die Leute kommen zum Tauernhof und die wollen in 4-5 Tagen alles erleben. Die wollen straffe Bibel arbeiten, die wollen Richtlinie für ihr Leben haben, die wollen cool Skifahren, die wollen Boarden lernen, die wollen das und möglichst noch die Frau fürs Leben finden oder den Mann fürs Leben und dann nach 5 Tagen wieder zurück in den Job. Und ich wünsche euch echt, dass ihr mal runterschalten könnt und sagt, ich höre mir das nochmal an und ich höre auf Gottes Stimme, was er mir sagen will. Und ich habe auch eine gewisse Unruhe, wenn ich heute über dieses Lazarus-Thema predige, weil es geht um Hölle in einer der deutlichsten Geschichten, die die Bibel erzählt. Und mir macht es schon Sorge, dass vielleicht hier auch Leute drin sitzen, denen ich hier ein Stück zum Gericht predige, zu denen Gott eines Tages mal sagt, am 4. Januar 2015 hast du gehört, um was es geht. Du warst auf dieser Jumiko, du warst in der ersten Einheit dort, du hast das alles gehört. Was hast du draus gemacht? Aber ich darf auf der anderen Seite das auch nicht verschweigen. Es wäre relativ leicht, diese Lazarus-Geschichte heute ein bisschen sozial umzudeuteln. Um das geht's nicht in dieser Geschichte. Und deshalb bitte ich euch zuzuhören. Es ist kein Gleichnis, das ist mir ganz wichtig. Viele Leute sagen, es ist ein Gleichnis. Es gibt kein Gleichnis, wo ein Name drin vorkommt. Und ganz ehrlich, es gibt dort Dinge, die sind sehr bildlich gesprochen, aber ich sage euch was, der Herr Jesus war schon dort gewesen, wo bis jetzt noch kein Theologieprofessor war. Noch keiner war dort, wo der Herr Jesus war. Und der Herr Jesus lebt in der Ewigkeit und hat deshalb Dimensionen, die uns nicht zur Verfügung stehen. Wenn er zum Schächer am Kreuz sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann ist der Herr Jesus schon in Dimensionen unterwegs, die haben wir noch gar nicht erreicht. Und wer von euch diesen Film Inception kennt, für mich so ein schönes Beispiel von Zeitdimensionen in Träumen, 3 Sekunden und wie das dann immer länger wird. Wir werden bei Gott in Dimensionen der Ewigkeit unterwegs sein, die wir uns schlicht und ergreifend als zeitliche Wesen nicht vorstellen können. Wir können uns das nicht vorstellen. Das ist wie wenn du so ein Blatt hättest und jemand spricht mit dir über 3-dimensionale Dinge. Du kannst es dir nicht vorstellen. Meine Mutti kann sich bis jetzt nicht vorstellen, dass es 3D-Drucker gibt. Ich sage euch was, es gibt sie. Und so wünsche ich euch, dass ihr das aufnehmt und für euch als Wahrheit nehmt. Der Herr Jesus sagt selbst, ich bin die Wahrheit. Und wenn er selbst sagt, dass er die personifizierte Wahrheit Gottes ist, dann sollten wir dieser Wahrheit dort zuhören, wo sie zu uns redet. Ich lese aus Gottes Wort, Lukas Kapitel 16, ab Vers 19. Wer mitlesen will, möge mitlesen. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voll Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, als er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß, und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können. Noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen gingen, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufstünde. Meine erste Frage an dich ist: Welche Rolle spielst du in Gottes Geschichte? Welche Rolle spielst du in Gottes Geschichte? Da ist ein schwerreicher Mann, der im dicken Wohlstand lebt, der alles hat, was er brauchen könnte, noch dazu den kompletten Überfluss. Da ist einer, der so viel Kohle hat, dass er sich die teuersten Klamotten kaufen kann. Ich weiß nicht, was ihr euch bei Purpur so denkt. Für 1 Gramm Purpur mussten zur Zeit Jesu 10.000 so Schnecken gesammelt werden und zerbrochen werden, für 1 Gramm. Im Mittelmeer war ein ganz aufwendiges Verfahren, das herzustellen. Ich habe gestern mal im Internet nachgeguckt, es gibt so Pigmenthändler, die so Farbstoffe handeln. 1 Gramm Purpur kostet gestern 2.439,60 Euro, zuzüglich Versandkosten. Und ich weiß nicht, wie viel man Gramm braucht für so eine Kleidung, aber das waren Tausende Euro, was der Mann so gerade mal trug. Es gab sogar eine Vorschrift im alten Rom, dass nur die Stadt, die besonderen Beamten eigentlich rot tragen sollten, aber die Reichen haben immer gleich versucht, es den Reichen nachzumachen, und die Reichen haben versucht, auch diese Klamotten von den hohen Beamten nachzumachen, und so wie vielleicht heute mancher genau das Tattoo trägt, was Rihanna auch gerade hat, so war das früher auch. Man hat versucht, es den Großen nachzumachen. Purpur war die Farbe der Könige, und da lebte so ein kleiner König und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Sein Leben hat sich einfach nicht geändert. Es war einfach die ganze Zeit cool. Es war einfach lässig. Immer ganz oben, die Herrlichkeit hier auf Erden und Freude ohne Ende. So sah das aus beim reichen Mann. Hinter seiner Tür. Und auf der anderen Seite der Tür, da lebte ein armer Mann, Lazarus, einer, der im Leben verloren hat. Bibeltext: Er lag vor dessen Tür voller Geschwüre. Nicht nur arm, sondern auch krank. Alleine gelassen, keine Krankenkasse. Ich bin mit CFI in ein paar Ländern unterwegs. Da gibt es Leute, die haben keine Krankenkasse. Wenn die einen Unfall haben, hilft ihnen niemand. Sieh zu, wie du zurechtkommst. Kein ärztlicher Notdienst. Vor uns ist ein junger Mann hier draußen bewusstlos geworden. Da ist in 2,5 Minuten jemand von der Werksfeuerwehr da und versorgt den. Easy peasy. Woanders kommt überhaupt niemand, wenn der Bus irgendwo die Schlucht runterstürzt. Hilf dir selber. Dort lag auch einer, der sich hätte selber helfen müssen, weil geholfen hat ihm niemand. Zwischen ihm und dem Palast des Reichen war eigentlich nur die Tür, aber die war zu. Vielleicht hat man morgens den Müll rausgestellt und der arme Lazarus da draußen, der konnte sehen, was es am Vorabend dort gegeben hatte. Dadurch hatte er eine Vorstellung, was er gerne gegessen hätte, wenn er doch nur die Reste bekommen hätte. Aber nicht mal die hat er bekommen. Es gibt so eine rabbinische Geschichte aus der Zeit vom Herrn Jesus, von einem Nahum Gamzu. Der hatte selbst Aussatz. Und ich habe so ein bisschen überlegt, es kamen sogar die Hunde und leckten seine Geschwüre. Da kommt gar niemand, aber die Tiere kommen. Fast so ein bisschen Walt Disney-Romantik, ne? Wenigstens die Tiere kommen. Total krass. Dieser Nahum Gamzu, der hat Aussatz bekommen und war ja dann unrein. Und dann hat man ihn in eine Ruine gestellt. Aber in diese Ruine hat man ihn auf ein Bett gelegt. Und das Bett hat man, so berichtet es diese Geschichte, in 4 Wasserschalen mit den Beinen gestellt, damit nicht die Ameisen in die Wunden kommen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht für diesen Mann eine unglaubliche Linderung war, dass wenigstens die Hunde kamen und ihm die Ameisen abgelesen haben. Denn wir lesen nichts von einem Bett und Wasserschalen. Da ist niemand, der sich um diesen Mann kümmert. Er liegt einfach nur da und die Hunde lecken ihn ab. Das ist ja ekelhaft, oder? Und ich muss euch sagen, beim Einsteigen in den Bibeltext, es ist alles noch für mich auch ekelhafter geworden, noch anstrengender geworden, als ich auf diesen Namen Lazarus kam. Lazarus, Elazarus. Kennt diesen Namen in einer etwas anderen Bedeutung von Eliezer, diesem fremdländischen Text, den Abraham hatte. Lazarus, der Name heißt Gott hat geholfen. Gott hat geholfen. Und ich hoffe, dass nicht nur die Meyü, die Deutsch studiert hat, versteht, dass das im Perfekt geschrieben ist. Gott hat geholfen, nicht Gott hilf oder Gott hilft. Da haben die Eltern ihrem Kind einen Namen gegeben, das heißt, Gott hat geholfen. Und wisst ihr, was passiert? Es hilft gar niemand. Es kommt kein Gott, es kommt kein Mensch, es kommt gar niemand. Und das finde ich irgendwie noch so richtig krass und eklig. Da liegt einer da, da kommt kein Passant vorbei, da kommt kein barmherziger Samariter, wie es im Gleichnis so schön, in der Geschichte so schön geht, nicht der Reiche, der hinter seiner Tür jeden Tag herrlich und in Freuden lebt. Und jetzt muss ich dir mal die Frage stellen, welche Rolle spielst du in dieser Geschichte? Mal weltweit gesehen. Jumiko, Weltmission. Es kann ja sein, dass du dich hier in deinem schwäbischen Umfeld eher als den Armen siehst, der bloß VW fährt, der zurzeit nicht so genau weiß, wie er mit seinen Finanzen umgehen soll, weil er studiert, alles ganz schön schwierig, wenn man nur 480 Euro im Monat hat, die teure Miete. Die biblische Geschichte redet hier von Hunger, redet von entsetzlicher Krankheit und sie redet vor allem, und das ist für mich das Schlimmste, von Ausgeschlossensein. Von Ausgeschlossensein. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass die meisten von euch eher im System drin sind, dass wir drin sind und nicht draußen. Und dass wir sehr genau wissen, welche Leute draußen sind. In dieser tollen Stadt Stuttgart, in diesem Musterländle, in dem wir leben. Dürfen. Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in ein paar Gedanken, die mir in dieser Stadt begegnen. Du kannst in dieser Stadt bei sehr großen Automobilbauern wunderbare Karriere machen. Du kannst hier unendlich shoppen gehen. Neues Melaneo hat aufgemacht, 200 Läden. Wir werden zugeballert in Stuttgart mit Werbung. Morgen haben sie 24, bis 24 Uhr ist morgen offen, dass ihr nur den Brückentag alle nutzt und euer Geld rechtzeitig dort abgebt, ne? Ganz wichtig. Und mittendrin ist dieses Primark, wo es billige T-Shirts gibt für wenig Geld. Kannst du für 2 Euro ein T-Shirt kaufen. Und es ist schon ein bisschen pervers für mich, dass eine Stadt, die so reich ist, so einen Billigladen hat. Und mein Neffe, der ist extra aus Sachsen für die Jumiko hier runtergefahren und war mit seiner Freundin gestern dort drin. Sie hat gesagt, ich musste nach 5 Minuten rausgehen. Die Leute wühlen wie krank dort drin. Das, die Kleider liegen unten auf dem Boden. Die neuen Kleider werden auf dem Boden zertreten von den schneebematschten Schuhen der Leute, weil es ja gar nicht so wichtig ist, was ich nicht kaufe. Ich will ja bloß das, was ich kaufen will. Und ich finde das schon herausfordernd. Auf welcher Seite stehen wir? Sind wir die Reichen oder die Armen? Ich glaube, wir sind die Reichen, weil wir nicht in Bangladesch mit unseren Kindern sitzen und dort in irgendeiner elenden Näherei in Lebensumständen 14 Stunden am Tag irgendwelche T-Shirts machen, in Lebensumständen, bei denen man in Deutschland als Tierhalter verklagt würde. Da würden sie dir den Schäferhund wegnehmen und ins Tierheim schicken. Aber dort ist es ganz normal. Und der Hubertus Thiermeier, das ist ein Fachmann aus der Textilbranche, der hat jetzt in Bayern in einem Vortrag kürzlich gesagt, wer ein T-Shirt für 2 Euro kauft, der muss wissen, dass jemand anders den Preis dafür bezahlt. Und dort, wo die Meyü herkommt, in Nordkorea soll jetzt eine neue Sonderwirtschaftszone aufgemacht haben, gleich hinter der Grenze zu China, weil die Nordkoreaner noch billiger sind als die Chinesen. Und H&M geht gerade aus China weg nach Äthiopien, weil die Äthiopier noch billiger sind. Und wir haben 4 Läden auf der Königsstraße und leben das Leben der Reichen, oder? Herrlich und in Freuden, Purpur und reine Leinwand. Anderes Bild von dieser Stadt. Wenn du hier rüber guckst, Luftlinie hinterm Parkhaus, 3 Kilometer, das größte Bordell Europas. Und weil alle vergessen haben, dass Gott mal irgendwann gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, nennen wir es the paradise, das Paradies. Und als das aufgemacht wurde, da hat der Pressesprecher, gibt es jetzt im Bordell, habe ich gelernt, der Michael Beretin, sagt in die laufende Kamera, am Vorabend der Eröffnung, SWR-Beitrag, ab morgen checken die Damen hier ein und dann geht es hier um knallhartes Umsatzmachen. Und da kommt dann der Gemeinderat vom ach so frommen Stuttgarter Umland, Leinfelden, Echterdingen und sagt 2008 bei der Eröffnung in die Kamera, es ist die Folge der Messe, die viele haben wollten. Nun, wir wollten die Messe und dann müssen wir auch das hier wollen. So einfach ist es. Hast du eine Messe, hast du einen Puff? Alles ganz normal. Da sagt eine Gemeinderätin vor laufender Kamera, jetzt ist das Sexgewerbe auch ein Teil von unserer Stadt. Aber ein Gewerbezweig und hoffentlich ein erfolgreicher. Und ich denke, ja, wir müssen uns damit arrangieren. Originalzitat. Die Frau sitzt für die CDU im Gemeinderat. Und es ist jetzt ganz leicht, auf andere zu gucken, wie die mit Geld ausgeben oder mit Geld verdienen umgehen. Ja, es ist ganz leicht, jetzt zu sagen, endlich am 2.12.2014 sind 900 Polizeibeamte quer durch Europa eingeschritten und haben diesen ganzen Zuhälterring da drüben ausgenommen und alle mal festgenommen, nachdem man weiß, dass Frauen für 40.000 Euro aus Osteuropa hierher verkauft werden. Wie Fleisch. In dieses ach so hoffentlich erfolgreiche Gewerbe. Das ist bei uns alles draußen vor der Tür. Und ich könnte euch jetzt noch x Geschichten erzählen von Dingen, die mich da bewegen. Und es geht gar nicht darum, dass wir jetzt auf die Welt gucken, sondern meine Frage ist, hast du dich abgefunden, habe ich mich abgefunden mit den Dingen in meinem Land, in meiner Stadt, in meinem Leben? Wir haben bei uns so viel vor der eigenen Tür zu kehren. Und ist uns das egal, weil wir sitzen irgendwie drin, sind irgendwie abgeschottet? Gehörst du zu den Armen oder zu den Reichen? Interessiert dich sowas überhaupt? Ist dir es egal, wer den ganzen Tag vor deiner Tür liegt? Und ich will das mal ganz offen sagen. Du kannst hier nach der Veranstaltung runtergehen zu christlichen Fachkräfteanstand. Da sind Leute, die arbeiten in Nicaragua, dass Frauen vom Strich runtergehen. Die helfen Frauen mit, aus der Prostitution auszusteigen. Du kannst runter zur Mitternachtsmission gehen. Die machen in Heilbronn auf dem Straßenstrich evangelistische Einsätze. Kannst mal hingehen, wie schwierig das ist, für was die Leute vielleicht Gebet brauchen. Kannst einfach mal hingehen. Natürlich, das kostet dich Zeit, wenn du betest. Es kostet dich eine gewisse Disziplin, vielleicht an eine einzelne Prostituierte jeden Tag zu denken und für die zu beten. Das kostet dich Geld, wenn du vielleicht irgendwie eine Spende machst. Aber ich sage es mal ganz offen, da geht es uns Christen wie den Freiern. Ne? Wir können das Euro nur einmal ausgeben. Wir haben die Zeit nur einmal. Du musst dich entscheiden. Du musst dich in deinem Leben entscheiden, was du machst mit deinem Reichtum. Und ich will dich auch in einer dritten, in einer anderen Hinsicht, nicht nur in einer zeitlichen Hinsicht, in einer finanziellen Hinsicht, sondern auch in einer geistlichen Hinsicht fragen, ob du zu den Reichen oder zu den Armen gehörst. Ich denke sehr lange schon über diese Predigt nach und auf dem Weg in meine Heimatgemeinde mahnt mich Gott immer wieder über diesen Aspekt des Reichtums zu sprechen heute, mit dem ich euch jetzt herausfordern muss. Und zwar geht es mir um den Aspekt des geistlichen Reichtums, den wir vielleicht haben. Ich weiß nicht, aus welcher Gemeindeprägung du kommst, ob du Pietist bist, ob du zu so einer lebendigen, volkskirchlichen Gemeinde irgendwo gehst, ob du bei den APs bist oder den Neupis oder irgendein Zwischenpis oder so. Gibt es da vielleicht ganz viel Brüderbund oder Schwesternbund. Alles gut, alles richtig. Aber wisst ihr was? Wir haben es richtig reich. Ich gehe hier in Stuttgart in eine offene Brüderversammlung, unten in der Neckarstraße. Gegründet durch die Arbeit von Georg Müller. Kennen vielleicht einige Namen Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der Mann, der gebetet hat, dass seine Waisenhäuser jeden Tag genug Geld bekommen. Er hat hier in Stuttgart Bibelkreise gemacht, daraus ist unsere Gemeinde entstanden. Eine Gemeinde, die viel in Weltmission macht. Wir haben viele Missionare draußen. Wir schicken junge Leute als Kurzzeitler raus. Wir haben eine ziemlich klare Wortverkündigung. Wahrscheinlich würden uns viele so als konservativ bibeltreu irgendwie bezeichnen. Wir feiern jede Woche das Abendmahl. In 160 Jahren Gemeinde, sagte mein alter Bruder, ist bei uns die Bibelstunde bloß zweimal ausgefallen. Und es war da, wo die Amerikaner uns bombardiert haben. Also ansonsten waren wir immer da. Eigentlich alles super. Aber vor unserem Gemeindehaus, wir sind in so einem Hinterhof drin, Das wurde dort erst auch nach 1945 gebaut. Wir waren ausgebombt und dann wurde dort neu gebaut. Aber was mich total bewegt, vor diesem Vorderhaus an der Neckarstraße ist so groß, so ein Pflasterstein aus Bronze. Vielleicht kennen den einige, Stolpersteine. Ein Gedenkstein für jüdische Leute, die deportiert worden sind aus unserer Stadt. Und darauf steht, hier wohnte Lazarus Kaschinirow, Jahrgang 1877, deportiert 1942, in Theresienstadt verhungert am 4. Mai 1945. 4 Tage, bevor der Krieg aus war, verhungert. Er hätte es beinahe geschafft. Und jedes Mal, wenn ich diesen Pflasterstein aus Bronze sehe, frage ich mich, wie viele Leute vor unseren Gemeindetüren liegen wie der Lazarus. Während wir drinnen, Sonntag für Sonntag, uns im purpurroten Blut unseres Herrn Jesus Christus gebeugen wissen, weil wir erlöst sind und Abendmahl nehmen und in diesem Wein das verkörpert sehen. Die schönste weiße Leinwand der Erlösung anhaben und uns sagen, er hat für uns alles gemacht, wir sind die Erlösten. Das geistlich beste Essen von der Kanzel runterbekommen, mundgerecht zugeschnitten, tiefgründig, wunderbar zubereitet. Und alle Tage herrlich und in Freuden auf das Paradies im Himmel vor uns hinleben, während draußen vor der Tür die Lazarusse unseres Heute liegen, die in ihrer seelischen Not noch nicht mal wissen, was hinten und vorne ist und was der neue Tag bringen wird, geschweige denn die Ewigkeit. Wir haben jetzt bei uns im Vorderhaus einen türkischen Friseur und so einen türkischen Laden, noch ein Dönercafé ist dann so um die Ecke. Ganz viele Ausländer, die dort sind und ich freue mich ganz sehr, dass unsere Gemeinde begonnen hat, für diese Nachbarn da zu sein, Nachbarschaftscafé anzubieten. Da kommt sowieso niemand. Nee. Hey Leute, da kommen zum Teil 30 fremde Leute, wenn wir nur irgendwie mit den Kindern irgendein Spiel machen über Königin Esther oder so. Bist du einer von den Reichen oder bist du einer von den Armen? Bist du einer von den Reichen, der hier seine eigene Bibel dabei hat, in seinem Leben schon 2000 Predigten gehört hat, zum x-ten Mal bei der Jumiko oder in Eitlingen dabei war, auf dem Tauernhof oder am Bodenseehof oder den anderen Höfen, wo man gut Bibel hören kann? Und du hast so viel geistliches Wissen, dass es hier zu den Ohren rauskommt, aber dir kommt es eben leider nicht zum Mund raus. Leider nicht zum Mund raus. Bist du einer, der wunderbar intimes Glaubensleben mit Gott hat, aber ganz gut damit umgehen kann, dass draußen vor der Tür deines Lebens sehr viele Menschen sind, die nicht einmal einen blassen Schimmer davon haben, was du eigentlich Sonntag für Sonntag in deiner Gemeinde feierst. Bist du einer, der auf seinem geistlichen Reichtum herrlich und in Freuden herumsitzt, oder gehst du vor die Tür hinaus zu denen, die in aller ihrer Erbärmlichkeit ein Wort Gottes bräuchten, denen das Leben auch Wunden geschlagen hat, die kaputt sind, und die im allerbesten Fall in ein paar Computerspielen, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Club, ein bisschen Tanzen, die Hunde ihres Lebens gefunden haben, die ihnen ab und zu die Wunden lecken. Ich bin gerade in Kontakt mit Person, die in Beziehungen gegangen ist, einfach um angenommen zu werden. Und da ist so viel kaputt. Und die Hunde machen es nicht besser, die Wunden heilen nicht. Heilung ist nur in Jesus Christus. Und vielleicht wird es dir gerade ein bisschen unbequem und ich habe ehrlich gesagt dafür gebetet, dass das dich selber jetzt auch hier herausfordert. Weil wir uns mit dieser Frage mal auseinandersetzen müssen, für was leben wir eigentlich und für was sind wir so gesegnet worden? Die Bibel sagt es glockenklar. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Und auch der Reiche wurde begraben. Und als er am Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus auf seinem Schoß. Und er sprach, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. So wird das Leiden in der Hölle sein, für die, die im Gericht Gottes sind. Und da will ich 2 Sachen sehr deutlich sagen, weil das missverstanden wird. Punkt 1. Der Arme war nicht in Abrahams Schoß, weil er arm war, sondern weil er zum Volk Gottes gehörte. Kleiner Nebensatz für alle die, die nicht ganz einordnen können, wer das Volk Israel für Gott ist. Es ist sein geliebtes Volk, für das er zuallererst seinen eigenen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit es für ihn zubereitet wird als Brautgemeinde. Er liebt dieses Volk und er wird sich an diesem Volk verherrlichen. Und dass wir zu diesem Baum dazugehören dürfen. Paulus sagt mal, ihr seid eingepropft in diesen Baum. Das ist alles nur Gnade, dass wir überhaupt dazugehören dürfen. Und deshalb auch noch diesen Satz für alle die vielleicht die deutsche Geschichte so 70 Jahre später vergessen. Wir dürfen Gott zutiefst dankbar sein, dass wir als Deutsche nach Auschwitz, Dachau und Theresienstadt und der Deportation von all diesen Lazarusfamilien überhaupt noch eingepropft sein dürfen. Ich lese manchmal im Alten Testament, wie mit Völkern umgegangen wird, die sich gegen Gottes Volk gestellt haben. Ich weiß nicht, wer von euch schon Exodus gesehen hat, ist ein bisschen ein krasser Film, muss man jetzt nicht unbedingt als Mose-Bibel-Verfilmung verkaufen. Aber ich sage euch was, in Ägypten gingen die Lichter aus, weil Pharao dachte, er kann sich am Volk Gottes vergreifen. Und wir dürfen hier Missionen machen, dürfen Menschen erreichen, dürfen Bibeln verteilen. Dass wir das alles noch dürfen als Deutsche, ist ein riesengroßes Vorrecht. Wir haben das nicht verdient. Der Reiche, und das ist die zweite wichtige Wahrheit, der kam nicht in die Hölle, weil er reich war. Und deshalb ist auch kein Vorwurf darin zu sehen, dass wir so wohlhabend sind, wie wir hier sind, dass wir diesen starken Euro haben, auch wenn er gerade ein bisschen kriselt, dass wir diesen Wahnsinnsreisepass haben, mit dem wir in jedes Land gehen können. Das ist nicht schlimm. Bei uns im Vogtland sagt man, wer nichts heiratet und nichts ererbt, bleibt der arme Hund, bis er stirbt. Also überlegt euch, wen er heiratet und guckt dann, wie er zurechtkommt. Das ist nicht schlimm, wenn du geerbt hast. Das ist nicht schlimm, wenn du reich bist. Ich erlebe gerade einen sehr wohlhabenden Mann, der den Heinz Spindler unterstützt auf seinem Weg nach Serbien. Der sagt, hey Heinz, du brauchst ein gescheites Auto, du kriegst von mir ein gescheites Auto. Kriegt er so ein gebrauchtes Auto von dem, ein richtig gutes. Einfach, weil der Mann reich ist. Es ist nicht schlimm, reich zu sein. Die Frage ist nur, was machst du mit deinem Reichtum? Und das ist der Vorwurf, dass dort jemand dachte, ich kann die Tür einfach zulassen, ist doch total egal, ist doch alles meine. Und was übrig bleibt, schmeißen wir weg. Und deshalb frage ich dich jetzt mal, in deinen wirtschaftlichen und in deinen zeitlichen, du hast genauso 24 Stunden wie ich, du bist genauso reich wie ich, deinem geistlichen Reichtum, was bist du zu geben bereit? Was würdest du opfern von dem, was Gott dir geschenkt hat? Was würdest du nur als von Gott geliehen behandeln, statt es vielleicht so krampfhaft in den Händen zu halten? Wie viel von deiner Lebenszeit würdest du investieren, wenn Gott dich heute fragt, ob du für ihn leben willst? Wie viel Zeit würdest du geben? Wie viel deiner Begabungen würdest du für die ärmsten Leute, für die schmutzigsten Leute, für die ekligsten Leute einsetzen, weil du begriffen hast, dass der Ort deiner Geburt nur ein göttlicher Glücksfall ist und alles hätte ganz, ganz anders kommen können. Was wäre, wenn du nicht in der Stuttgarter Königstraße, Abi in der Tasche und 50 Euro von der Oma einkaufen gehen könntest, sondern in Bangladesch für so eine Nobelmarke arbeiten müsstest, nicht mal die Grundschule machen dürftest und jeden Abend nur eine Schüssel Reis hast, weil du den Rest bei deinen Eltern zu Hause abgeben musst? Und ich möchte zuletzt mit euch nochmal auf diese Beschreibung der Hölle schauen. Da wird davon geredet, dass der Reiche im Totenreich Qualen litt, dass er in Pein litt in dieser Flamme, dass er Vater Abraham um Erbarmen anrief und darum bat, dass Lazarus die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Heute wird nicht mehr so gern über die Hölle geredet. Und ich denke manchmal, wisst ihr, wo der Ort ist, wo am meisten über die Hölle gepredigt wird in Stuttgart? Cannstatter Wasen, Wolfgang Petri. Das ist ja Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Und alle singen Hölle, Hölle, Hölle. Ich habe das ein paar Mal nicht am Wasen, aber ich habe mal Verwaltungshochschule Speyer gemacht, da ging es nächtelang mit diesem Lied. Und ich habe so gedacht, sonst redet kaum noch jemand darüber. Gott macht kein Geheimnis draus, dass es die Hölle gibt. Dass es ein Gericht gibt, das auch grausam sein wird. Und ich will das an einem Beispiel bringen. Es hätte den Menschen auf der Titanic, dieses Schiff, das in einem Eisberg gerammt ist, ne? Es hätte den Leuten nichts genützt, wenn man einfach gesagt hätte, wir reden hier nicht über Eisberge. Kann sein, dass es welche gibt, kann aber auch nicht. Wir reden einfach nicht drüber. Wenn du weißt, dass es Eisberge gibt und du weißt, dass das Schiff drauf zufährt, dann ist es deine Aufgabe, wenn du Eisbergexperte bist, zu sagen, davon ist ein Eisberg und wir werden dagegen fahren. Das ist deine Aufgabe. Und meine Frage an dich ist, bist du vielleicht doch ein bisschen Himmel- und Hölle-Experte? Weißt du endlich genug von der Bibel, um zu sagen, ich weiß zumindest mehr als die anderen, was in der Ewigkeit passiert? Und wäre es dann nicht deine Aufgabe, darüber zu sprechen? Ich habe hier 4 Bücher dabei, wenn du sagst, du bist nicht ausreichend ausgebildet, da kannst du dich ein bisschen weiterbilden. Die gibt es leider alle nicht dort unten an dem Bücherstand, aber ich finde die ganz spannend. Arnold Fruchtenbaum, messianischer Jude, also ein Mann, der aus einer jüdischen Perspektive das Ganze betrachtet. Auch sehr spannend gerade zum Scheol, weil er noch ein bisschen was zu Abrahams Schoß erzählt. David Hilborn ist einer, der in Cambridge an dieser Elite-Universität Theologie studiert hat. Ein Ass in der Evangelischen Allianz in England. Die Wirklichkeit der Hölle, biblische Leitlinien zu einem verdrängten Thema. Ich lege die Bücher dann hier vorne her, ihr könnt ihr euch abknipsen. Wir hatten heute schon China-Thema. Francis Chan, vielleicht kennen einige Francis von YouTube. Geniale Predigten, Francis Chan. We grossly underestimate God ist eine der besten 6-Minuten-Predigten, die ich kenne. Kannst du mal angucken. Wir unterschätzen Gott so sehr. Also wirklich Wahnsinn. Lebt an der Westküste, ganz klarer Verkündiger. Hölle leid, was Gott über die Hölle sagt und was wir daraus gemacht haben. Und wenn du einen krassen Selbstversuch machen willst, du lässt das Buch zu. Du gehst in ein Starbucks-Café. Du bestellst dir ein Starbucks. Dann schlägst du, hast vorher noch nicht gemacht, Seite 59 und 60 von diesem Buch auf und liest das. Und dann guckst du mal, was mit deinem Herz passiert. Mit meinem Herz ist auf Seite 60 was passiert. Und ein guter Freund, Ajit Fernando, einige haben ihn vielleicht letztes Jahr in Eidlingen gehört, da war er einen Abend im Zelt, Crucial Questions About Hell. Er kommt von Sri Lanka, hat ein ganz starkes Buch darüber geschrieben, so Fragen, denen wir uns echt mal stellen müssen. Letzter Aspekt dieses Bibeltextes. Abraham aber sprach, und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können. Noch die, welche zu uns herüberkommen wollen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, der heute nicht vergessen sein soll. Das Schicksal ist für die Ewigkeit besiegelt. Einmal Himmel, immer Himmel und umgekehrt. Und du kannst mir jetzt ganz zu Recht sagen, dass du sagst, du findest es ein bisschen unfair, dass man für 70 Jahre auf der Erde als begrenzter Mensch am Ende in alle Ewigkeit hinein leiden muss. Und ich sage dir ganz ehrlich, du triffst mich und viele andere Christen, die genauso darunter leiden. Wenn ich es mir anders wünschen könnte, würde ich es gerne anders machen. Aber ich habe keinen Anlass, dass die Bibel es mir anders sagt. Bis jetzt ist es so, dass die Bibel ganz klar sagt, es ist dann ein für allemal entschieden. Und ich muss dir eine Rückfrage stellen. Wenn ein Mensch die 50, 60 Jahre, die er bewusst lebt, so ab dem Alter von 8 oder 10 Jahren, Gott in der Schöpfung ignoriert, oder ihn zwar kennenlernt, aber sich bewusst entscheidet, nichts mehr von ihm wissen zu wollen oder einem anderen Gott zu folgen oder sich lieber um sein irdisches Leben zu kümmern, statt um die ewigen Dinge, dann muss ich dich mal fragen, wie lange würdest du ihm denn geben, dass er es versteht? 100 Jahre, 200 Jahre, 400 Jahre? Wie lange müsste denn jemand Möglichkeit haben, etwas zu hören? In den 50 Jahren gibt es 2600 Wochen. Das sind 2600 Sonntage, wo zumindest in Deutschland die Glocken schlagen und man einen Platz finden kann, wo irgendwie das Wort Gottes ist. Und wenn es die Bibel ist, die in der Kirchenbank ausgelegt ist. Du kannst von Gott etwas erfahren. Und meine christlichen Geschwister in diesem Raum muss ich jetzt mal herausfordern. Mit wie vielen Menschen wirst du denn vielleicht 2600 Wochen lang zusammenleben? Das sind übrigens 18.200 Tage. Wie vielen Leuten wirst du von diesen 18.200 Tagen etwas vom Evangelium weitersagen? Wie viele von diesen 463.800 Stunden, die dir in deinen 50 Jahren als Christ zur Verfügung stehen, wirst du dafür einsetzen, dass Menschen etwas von Jesus erfahren? 460.000 Stunden. Vielleicht gehe ich dir gerade ein bisschen auf die Nerven, aber das hier ist die Jumiko. Es geht um Jugendmissionskonferenz und wir wollen junge Leute dazu herausfordern, auf andere zuzugehen. Ihr erreicht die Leute eurer Generation. Und ich will mich jetzt am Ende ein bisschen zurückziehen und jemand anders reden lassen, der älter ist als ich, der mehr Erfahrung hat, der Bücher geschrieben hat, der ein Buch geschrieben hat, das hieß Ich will keine Wetterfahne sein. Das ist Pastor oder Pfarrer Rolf Schäffbuch, Prälat, der ist vor 2 Jahren heim zu seinem himmlischen Vater gegangen, war ein ganz großer im württembergischen Pietismus. Und vor fast 11 Jahren hat er in Eidlingen so eine Bibelstunde gehalten. Und da ging es ihm um Kolosser 3,16 und den Reichtum des Wortes Gottes. Und nachdem er fast eine halbe Stunde lang gepredigt hat, hat er dann ist er auf ein Thema gekommen, das mir so wichtig ist, dass ich euch das mitgeben will. Ihr könnt die ganze Predigt bei Sermon Online finden. Und ich will euch jetzt, das wird vielleicht technisch ein bisschen schwierig, aber wir haben es nicht anders hingekriegt, ich will euch jetzt gerne da was vorspielen, was ihr euch mal anhören solltet. Wie ein Mann mit 73, der wirklich Bücher geschrieben hat und, wie der damit umgeht, ob er wirklich alles in Wahrheit gesagt hat.
Ich hoffe, was günstig für ihn ist. Man kann schuldig werden am Wort des Herrn Christus, aber zu leicht geraten ins Visier der Kritik die anderen. Wie ist bei mir? Ich hatte etwa vor 3 Wochen bei diesem Nachsuch nach den Worten des Herrn Christus getroffen. Dieses Wort, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, die Menschen werden Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie gesprochen haben. O Herr, wie viele halbwahre Beurteilungen, wie viel Zorn, wie viel ungeduldige Worte, wie viel verletzende Worte, wie viel ungute Worte, o Herr, erbarm dich über mich. Aber der Jesus hat dann weitergewirkt. Wie ist denn mit deinen Predigten und Bibelstunden und Andachten und Artikeln? Hast du denn die ganze Wahrheit gesagt? Ich bin nochmal an die mancherlei Leitsordner gegangen, habe nachgeschaut, habe ich denn das wirklich eindeutig gesagt? Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die darauf gehen. Habe ich das verständlich und eindeutig gesagt, bei aller Liebe zum Einladen? Der Menschensohn wird die Engel senden, sie werden sammeln, alle aus seinem Reich, die zum Ärgernis verführt haben, und werden sie hinauswerfen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Habe ich das deutlich gesagt? Dass der Zorn Gottes über Menschen bleibt, die sich nicht Jesus anbefehlen? Oder habe ich evangelistisch Rücksicht genommen, dass ich nicht so viel von der Hölle und Verlorenheit spreche, von der äußersten Qual, von der Hölle und der Qual spricht Jesus? Habe ich das nicht erwähnt, weil ich dachte, ich möchte doch die Menschen einladen, nicht durch den Kopf stoßen. Und Jesus hat doch gesagt, wer sich mein und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er wiederkommen wird. Ich wollte bloß noch sagen, Herr, erbarme dich, das war wohl in meinen Ansprachen auch drin, in meinen Predigten, aber vielleicht zu Schaum gebremst, vielleicht so ein bisschen, man sagt heute, marginalisiert, so am Rand. Jesus ist der Retter, aber er will uns aus der Verlorenheit retten, dass wir nicht in der Verlorenheit bleiben. Am Wort des Herrn Jesus, am offenbar gewordenen Wort des Herrn Jesus schuldig zu werden, ist schrecklich. Nicht eine Lappalie. Wenn wir bloß das herauspicken, was uns gerade passt, wenn wir meinen, um evangelistischer, seelsorgerlichen Dinge willen, können wir es manche verschweigen. Nein. Lasst das Wort des Christus reichlich bei euch wohnen. Paulus meint mit das Wort des Christus en bloc alles, was Jesus uns gesagt hat.
Und deshalb, auch wenn wir ein kleines bisschen überziehen, gebe ich euch diesen letzten Block noch mit. Die Menschen sind keine Marionetten, nicht von Gott und nicht von uns. Und es wird uns nicht gelingen, weder die Reichen noch die Armen irgendwie dazu zu zwingen, dass sie Christ werden. Abraham wird am Ende von unserem Text an der Stelle überdeutlich. Als der reiche Mann ihn bittet, wenigstens Lazarus zu seinen 5 Brüdern zu schicken, damit nicht sie auch an diesen Ort der Qual kommen, dann sagt er, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Und ich will dir das mal sagen, sei froh, dass deine Bibel nicht bei Malachi endet. Du hast das Neue Testament, das ist der absolute Knaller. Das ist der absolute Knaller, dass du weißt, wie Erlösung geschieht. Da haben das Volk Israel jahrelang drauf warten müssen. Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ging, so würden sie Buße tun. Und Abraham bringt die Wahrheit knüppelhart auf den Punkt. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Ich sag dir was, der Herr Jesus ist aus den Toten auferstanden. Seine Jünger haben ihn gesehen. Seine Apostel haben über ihn geschrieben. Die Bibel, tausende Bücher, zehntausende Traktate, alle haben nur ein Anliegen, Menschen darüber zu informieren, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für die Sünde der Welt ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist, aber danach wieder auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat und jeder, der an ihn glaubt, wird in den Himmel kommen und ewiges Leben haben. Das ist alles. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu zwingen, das zu glauben. Unsere Aufgabe ist es nur, vor die Tür zu gehen und Menschen diese Wahrheit zu erzählen. Wenn du reich bist in deinem Wissen um Gott, seinen Sohn und seine Erlösung, dann geh hinaus und verteil deinen Reichtum an die Armen. Das ist deine Aufgabe. Dafür hat er dich reich gemacht. Und es ist deine Verantwortung. Amen.